So, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der euch von hier vorne begrüßt. Ich hoffe, einige erinnern sich noch an mich. Ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal da war. Es waren einige Sachen, die mich davon abgehalten haben, also zeitlich in Anspruch genommen haben. Aber in den Ferien gibt, in den Belgien gibt es ja schöne lange Sommerferien, 2 Monate. Und da hatte ich dann mal wieder Zeit, eine Predigt vorzubereiten. Ja, als Kind habe ich ein Gebet gelernt, das ging folgendermaßen. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Als ich dieses Gebet gelernt habe, da wusste ich noch nicht, was fromm sein bedeutet. Und ich hatte auch keine Ahnung, was das sein soll, dieser Himmel. Wohin will ich eigentlich kommen, dadurch, dass ich fromm bin? Nur im Laufe der Zeit habe ich dann erfahren, von meinen Eltern erstmal, dass fromm sein bedeutet, immer schön artig sein, immer das tun, was die Eltern und dann später die Lehrer sagen, immer wieder seine Gebete aufsagen, regelmäßig in die Kirche gehen und ein anständiges Leben führen. Und wenn man das alles tut, dann kommt man irgendwann mal später, wenn man gestorben ist, in den Himmel. Ich habe dann auch ab und zu mal an Karneval Leute ein Lied singen hören. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Auch da hat sich also bestätigt, indem man brav ist, kommt man in den Himmel. Obwohl die Leute, die das so halb betrunken vor sich hingekrüllt haben, mir nicht gerade den Eindruck machen, als seien sie gerade in einem Zustand besonderer Frömmigkeit. Aber wohin kommt man jetzt eigentlich dadurch, dass man brav ist? Was ist das für ein Ding, dieser Himmel? Und im Laufe meines Lebens hatte ich darüber verschiedene Vorstellungen. Als Kind habe ich mir den Himmel immer so als eine Art Schlaraffenland vorgestellt. Man liegt da auf einer Wiese, wird von der Sonne beschienen. Niemand drängt einen mehr zur Arbeit und das Essen kommt so fertig gebraten angeflogen, dass man nur noch den Mund aufmachen muss und sich weiter nicht bewegen muss. Später habe ich dann gehört, dass man im Himmel mit den Engeln zusammen ist oder dass man sogar selber ein paar Flügel verpasst bekommt und dann mit den Engeln da oben hin und her fliegen kann. Da gab es alle möglichen Vorstellungen vom Himmel. Aber bevor man da hinkommt, muss man durch die Himmelspforte. Da steht Petrus mit seinem großen Buch, in dem alles drin geschrieben steht, was im Laufe seines Lebens, was man da getan hat. Und der stellt dann fest, ob man auch genug Bravheitspunkte gesammelt hat, um in den Himmel hineinzukommen. Ja, wie ist der Himmel nun? Was ist der Himmel? Nun, ich habe ein bisschen gebibelt. Ich habe in der Bibel nachgeguckt, was steht da über den Himmel und wie man hineinkommt. Ich kann euch heute Morgen nicht alles weitergeben, was ich da gefunden habe, aber so ein paar Dinge will ich euch doch so weitergeben. Erstmal habe ich festgestellt, dass der Ausdruck in den Himmel kommen, dass es den in der Bibel überhaupt nicht gibt. Es gibt da so Ausdrücke wie ins Himmelreich kommen. Und zum Beispiel sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder es wird gesagt, dass das Himmelreich jemandem gehört. Auch Jesus sagt, lasset die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Für Himmelreich steht da im griechischen Text das Wort Basileia ton uranon. Ja, das wird jetzt hier nicht ganz richtig angezeigt. Gibt ein bisschen Probleme mit den griechischen Buchstaben. Ich sage euch das jetzt auch nicht, um zu zeigen, wie schön ich Griechisch kann, sondern es ist manchmal hilfreich, wenn man ein Wort im Originaltext genau auseinandernimmt. Da steht erst einmal das Wort Basileia. Das heißt so viel wie Königreich. Es ist ein Gebiet, über das ein König herrscht. Oder auch der Zustand oder überhaupt die Tatsache, dass ein König regiert. Basileia. Und das Wort Himmel steht im Griechischen in der Mehrzahl, also eigentlich die Himmel. In manchen deutschen Übersetzungen kommt das auch zum Ausdruck, Königreich der Himmel. Es ist also nicht der Himmel oben gemeint, den wir sehen können, wo die Vögel fliegen oder die Wolken sind oder der Sternenhimmel, sondern mit Himmel ist hier die unsichtbare Welt gemeint. Man könnte vielleicht sagen, eine höhere Dimension oder mehrere höhere Dimensionen. Eine unsichtbare Welt, die nicht da oben irgendwo ist, sondern die um uns herum ist oder die unsere Welt durchdringt. Aber dass eine höhere Dimension ist, können wir sie mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Königsherrschaft der Himmel ist also eine Königsherrschaft, die in der unsichtbaren Welt da ist oder die aus der unsichtbaren Welt in unsere Welt hineinwirkt, die aus der unsichtbaren Welt kommt, aber Auswirkungen hat auf unsere Welt. Dieser Ausdruck Königreich der Himmel oder Königsherrschaft der Himmel oder Himmelreich, der kommt nur im Matthäusevangelium vor. Alle anderen Evangelien benutzen ein anderes Wort, nämlich Basileia tou Theou. Das kann man übersetzen mit Königreich Gottes, Königsherrschaft Gottes oder oft sagt man auch nur einfach Reich Gottes. Hier wird also deutlicher, wer aus dieser unsichtbaren Welt regiert, nämlich Gott. Königreich Gottes ist also ein Gebiet oder ein Bereich, in dem Gott der König ist. Im Grunde genommen ist Himmelreich und Reich Gottes also das Gleiche. In den Himmel kommen oder ins Himmelreich kommen heißt also in erster Linie nicht, dass man nach dem Tod irgendwo sein wird, über den Wolken als Engel, sondern es heißt, ich komme in den Herrschaftsbereich Gottes. Gott wird der König in meinem Leben. Ich habe gehört, dass Reich Gottes zurzeit ein Thema ist, über das ihr in der Vineyard öfters sprechen werdet. Ihr habt vielleicht schon einige Predigten darüber gehört, vielleicht auch euch auch mit einigen Bibeltexten genauer auseinandergesetzt. Ich will euch heute mir so einen Gesamtüberblick geben über das, was Gott mit dieser Welt und mit uns geplant hat. Und ich fange dabei ganz am Anfang der Bibel an. Auf der ersten Seite der Bibel wird uns berichtet, wie Gott das Universum und diese Welt geschaffen hat. Und eigentlich war es tatsächlich so geplant, dass die ganze Welt Reich Gottes ist. Gott sollte der König sein über die ganze Welt. Und er sollte der König sein über uns Menschen. Und auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir auch, was für ein toller Zustand das war. Es war eine Welt voller Harmonie und Frieden. Es gab keine Kriege, keine Gewalt, keinen Tod. Es gab keine Krankheiten und keine Katastrophen. Und das Schönste war, die Menschen konnten in ganz enger Gemeinschaft mit Gott leben. Wir haben vorhin gehört, sie haben die Schritte Gottes gehört. Da wird beschrieben, wie Gott im Garten Eden spazieren geht, mit den Menschen zusammen ist, mit ihnen redet, so wie wir miteinander reden können. Menschen hat eine enge Beziehung zu Gott. Und so hätte es auch bleiben können, für immer. Natürlich stellt sich da die Frage, warum hat Gott das überhaupt zugelassen, dass es anders wird? Er hätte doch dafür sorgen können, dass es für immer so schön weitergeht. Nun, eins wird in der Bibel ganz deutlich, Gott drängt uns seine Königsherrschaft nicht auf, sondern er bietet sie uns an. Gott zwingt uns nicht dazu, ihn als König anzuerkennen, sondern was er vor allem möchte, ist unser Vertrauen und unsere Liebe. Vertrauen und Liebe kann man nicht erzwingen, sondern das ist eine freiwillige Entscheidung. Gott hätte uns Menschen natürlich so programmieren können, dass wir wie Roboter automatisch das tun, was er sagt und automatisch ihn lieben, aber das wäre keine echte Liebe. Sondern echte Liebe setzt immer auch voraus, dass der andere sich entscheiden kann, diese Liebe anzunehmen oder sie auch abzulehnen. Deshalb hat Gott diesen besonderen Baum in den Garten Eden gesetzt. An diesem Baum sollte sich entscheiden, ob die Menschen Gott als König akzeptieren wollten oder nicht. Da hatten sie die Wahl, ob sie ihm vertrauen und dieses Vertrauen dadurch zeigen, dass sie auf das hören, was er sagt. Die Menschen hatten die Wahl, ob sie unter Gottes Königsherrschaft leben wollen oder ob sie auf den Feind Gottes hören und seinem Wort mehr Glauben schenken als dem, was Gott sagt. Nun, die Menschen haben sich gegen Gott entschieden. Sie haben das getan, was Gott ausdrücklich verboten hat, und von der einzig verbotenen Frucht gegessen. Damit haben sie Gott als ihren König abgelehnt. Und die Folge davon ist die Welt, in der wir heute leben. Eine Folge, in der es Katastrophen gibt, in der es Krankheit gibt, Ungerechtigkeit und Leid. Eine Welt, in der die Menschen sterben und in der wir auch diese enge Beziehung, die die ersten Menschen zu Gott hatten, über die verloren haben. Jesus sagt, Satan ist der Fürst dieser Welt. Und Paulus drückt es noch krasser aus, er sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Natürlich steht Gott noch über allem. Er ist immer noch allmächtig. Und er könnte eigentlich mit einem Schlag alles ändern. Aber wie gesagt, er drängt uns seine Königsherrschaft nicht auf. Er akzeptiert es, wenn wir nicht in der Abhängigkeit von ihm leben wollen. Wenn wir sagen wollen, wir wollen das tun, was wir selbst für richtig halten. Gott akzeptiert es. Aber wir können ihn nicht für die Folgen verantwortlich machen. Und trotz allem hat Gott uns nicht uns selbst überlassen. Sein Ziel war es immer noch, sein Reich aufzurichten. Und im Alten Testament hat er da zunächst einmal ein Volk ausgesucht, das Volk Israel. Das Volk Israel sollte eigentlich eine Theokratie sein, eine Herrschaftsform, wo Gott der König ist. Ich will jetzt darauf nicht näher eingehen, weil sonst würde die Predigt noch wesentlich länger dauern. Ich überspringe den Teil mit Israel einfach mal und komme auf das, was uns mehr betrifft. Gott plant immer noch, sein Königreich zu errichten. Er bietet uns einen Neuanfang an. Was Gott plant, ist eine völlig neue Schöpfung. Ich will das ein bisschen schematisch darstellen. Wir haben hier so eine Zeitleiste. Gleich. Ja, die beginnt ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, also mit der Schöpfung. Eine Welt, in der, wie wir gehört haben, die Menschen sehr schnell entschieden haben, Gott nicht als König anzuerkennen. Und seither ist Satan der Fürst dieser Welt. Und jeder Mensch, der geboren wird, wird in diese Welt hineingeboren, in eine Welt, in der es all das Furchtbare gibt, was wir tagtäglich erleben. Aber das Tröstliche ist, diese Welt wird nicht für immer bestehen, sondern sie wird eines Tages untergehen. Und Gottes Plan ist es, eine neue Welt zu schaffen, eine Welt, in der der Satan keine Macht mehr hat, eine Welt, in der er mit den Menschen zusammen ist, die sich danach sehnen, dass er ihr König ist. Gott plant eine neue Schöpfung. Aber, und das ist ganz wichtig zu verstehen, diese neue Schöpfung beginnt nicht erst, wenn unsere alte Welt untergegangen ist, sondern sie beginnt mit der Geburt Jesu. Als Jesus auf diese Welt kam, hat Gottes Schöpfung, Gottes neue Schöpfung begonnen. Und Jesus hat ganz wichtige Dinge getan. Erst einmal, er hat das Reich Gottes zu den Menschen gebracht. Er hat den Menschen gezeigt, was dort geschieht, wo Gott der König ist. Wo Jesus hinkam, wurden Kranke geheilt. Lahme konnten wieder gehen, Blinde konnten wieder sehen, Taube hören. Menschen, die von Dämonen besessen waren, wurden befreit. Tote wurden auferweckt. Leute, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen waren, haben gesehen, dass sie wieder eine neue Gemeinschaft finden, eine neue Familie, dass sie angenommen werden, dass sie Vergebung und Liebe erfahren, dass ihre Schuld weggenommen wird. Wo Jesus hinkam, da haben die Menschen gesehen, so ist es, wenn Gott regiert. Das ist Königsherrschaft Gottes. Das ist Reich Gottes. Und dann hat Jesus die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir mit zum Reich Gottes gehören dürfen. Das hat er dadurch getan, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb. Als Jesus am Kreuz hing, war er mit unserer Sünde beladen. Alles, was zwischen uns und Gott steht, hing an Jesus. Und er hat es mit in den Tod genommen, sodass es nichts mehr geben muss, was uns von Gott trennt. Damit hat Jesus den Weg zu Gott freigemacht. Und wir sind nun eingeladen, Bürger des Reiches Gottes zu werden. Das Himmelreich steht für uns offen. Und zwar nicht erst in ferner Zukunft, sondern die Möglichkeit besteht hier und heute. Im Neuen Testament gibt es viele Stellen, die uns zeigen, wie das geht, wie wir ins Himmelreich, ins Reich Gottes kommen können. Wir wollen uns eine Stelle genauer angucken. Im Johannesevangelium heißt es im ersten Kapitel, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier ist von Jesus die Rede. Er kam in diese Welt, die von ihm geschaffen wurde oder mitgeschaffen wurde, aber er wurde von den meisten Menschen abgelehnt. Sie akzeptierten ihn nicht. Und dann heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, kann auch sagen, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Schauen wir uns unsere Situation noch einmal an. Wir alle wurden in diese Welt hineingeboren. Durch unsere Geburt wurden wir Bürger dieser Welt. Adam ist unser gemeinsamer Vorfahre und wir haben an den Folgen seiner Sünde teil. Wir leiden mit darunter. Wie werden wir nun Bürger in Gottes neuer Welt? Und das geschieht ebenfalls durch eine Geburt. So wie wir durch eine leibliche Geburt Mitglieder in dieser Welt werden, so werden wir durch eine geistliche Geburt Mitglieder in Gottes neuer Welt. Wie geschieht das? Es wird uns hier gezeigt. Es heißt einmal, diejenigen, die Jesus aufnehmen, werden Gottes Kinder. Manchmal sagen wir Leute, alle Menschen sind doch Gottes Kinder. Ich weiß nicht, woher sie das haben. In der Bibel steht es so nicht. Sondern es heißt, diejenigen, die Jesus aufnehmen, werden Gottes Kinder. Wie nehme ich Jesus auf? Und dadurch, dass ich ganz bewusst sage, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte, dass du der König in meinem Leben bist und will dir mein Leben anvertrauen. Weiter heißt es, diejenigen, die an seinen Namen glauben. An Jesu Namen glauben, das heißt, ich vertraue darauf, dass er tatsächlich von Gott gesandt wurde. Ich glaube, dass er der Retter ist, der meine Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen kann. Ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und den Weg zu Gott frei macht. Wenn wir Jesus annehmen und an ihn glauben, dann schenkt uns Gott eine neue Geburt, eine geistliche Geburt, indem er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und damit sind wir Bürger des Reiches Gottes. Wir sind praktisch im Himmelreich. Und viele von euch haben diesen Schritt getan. Ihr habt euch für ein Leben mit Jesus entschieden und ihr seid nun im Reich Gottes. Und ihr habt gemerkt, das hat auch Auswirkungen auf euer Leben. Ja, als ich mich für Jesus entschieden habe, war ich 18 Jahre alt und ich habe damals ganz deutlich gemerkt, dass Gott tatsächlich da ist. Ich habe das innerlich gespürt, ich habe seine Nähe gespürt, ich habe Freude erlebt. Ich habe immer wieder erfahren, wie Gott Gebete erhört, wie er durch schwierige Situationen durchhilft, wie er Kraft gibt, Trost, Ermutigung. Und auch hier in der Vineyard, wenn ich hier bin, höre ich immer wieder Zeugnisse von Menschen, die erzählen von dem, was sie mit Gott erleben, dass sie geheilt werden, dass sie erfahren, wie Gott sie ganz konkret in schwierigen Situationen leitet, wie sie Gottes Stimme hören. Ein Gottesreichleben, das ist nichts Theoretisches, sondern das ist etwas, was wir in unserem alltäglichen Leben erfahren. Und andererseits passieren dann wieder Dinge, die uns fragen lassen, ist Gott tatsächlich der König in meinem Leben? Hat er wirklich alles in seiner Hand? Wir erleben es, dass es Kranke gibt, die nicht geheilt werden, trotz allem Gebet. Wir hören von Christen, die in Krisen geraten, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder die sogar tödlich verunglücken. Ja, einerseits erzählen also Christen von großartigen Dingen, die sie mit Gott erleben, sind ganz begeistert davon. Andererseits kenne ich auch Menschen, die fast an Gott verzweifeln, die beinahe an ihrem Glauben zerbrechen, weil Gott nicht so eingreift, wie sie es sich gewünscht haben. Wie kommt das? Und schauen wir uns das Schema noch einmal an. Ja, wir haben gesagt, wenn jemand an Jesus glaubt und ihn aufnimmt, gehört er zum Reich Gottes. Und wäre es natürlich schön, wenn Gott uns einfach zu sich holen würde, wenn wir bei ihm wären und wenn uns kein Leid und keine Schwierigkeit mehr treffen könnte. Aber wir sehen, auch als Christen leben wir weiterhin in dieser Welt. Wir haben auch Teil an all dem Furchtbaren, was in dieser Welt geschieht. Wir sind zwar schon Bürger des Reiches Gottes, aber leben noch auf dieser Erde, die sich von Gott abgewandt hat. Ich erlebe bei verschiedenen Christen, wie sie immer nur so die eine Seite betonen. Je nach Gemeindehintergrund und nach theologischem Hintergrund betonen sie, dass wir zum Reich Gottes gehören. Oder dass wir noch auf dieser Welt leben. Es gibt Christen, die sagen, ja, wir gehören nun zum Reich Gottes. Jesus hat unsere Sünde weggenommen. Er hat auch unsere Krankheit weggenommen. Und deshalb darf es für Christen keine Krankheit mehr geben. Ich habe von einer Gemeinde gehört in Süddeutschland. Und gab es einen jungen Mann, der war stark kurzsichtig. Ohne Brille konnte er kaum etwas sehen. Und dann haben ihn die Gemeindeglieder gesagt, hör mal, Jesus hat deine Krankheit getragen. Du musst das jetzt im Glauben annehmen. Und du musst deinen Glauben dadurch zeigen, dass du deine Brille wegwirfst. Wenn du das nicht tust, zeigst du, dass du nicht an deine Heilung glaubst. Du musst deine Heilung im Glauben annehmen. Man hat ihn gedrängt, ohne Brille auf die Straße zu gehen und sogar Auto zu fahren. Ja, diese Christen verstehen wir, wir leben im Reich Gottes. Gott ist unser König und das hat Auswirkungen. Aber sie sehen nur die eine Seite. Und dann gibt's die anderen Christen, die sagen, ja, wir leben halt noch in dieser Welt, in diesem Jammertal. Wir müssen alle Schwierigkeiten und Widrigkeiten auf uns nehmen und können uns erst auf die Erlösung freuen, die ganz am Ende kommt. Sie erwarten eigentlich gar nichts Besonderes. Sie erwarten keine Wunder oder Heilungen oder außergewöhnliche Dinge, sondern gehen durch dieses Jammertal und sagen, am Ende kommt dann die Erlösung. Auch das ist richtig, dass wir noch auf dieser Welt leben. Aber es gehört beides zusammen. Beide Seiten finden wir im Neuen Testament. Und wenn wir nur eine der beiden Seiten betonen, dann verstehen wir das Neue Testament nicht. Oder viele Stellen erscheinen uns widersprüchlich. Gucken wir uns ein paar Bibelstellen an, die unsere Situation deutlich machen. Seinen Jüngern sagt Jesus, bevor er diese Welt verlassen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus verspricht seinen Jüngern und damit auch uns, für immer bei uns zu sein, jeden Tag. Andererseits schreibt Paulus, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind fern von dem Herrn, sagt Paulus. Was nun? Ist Jesus immer bei uns oder sind wir fern von dem Herrn? Es ist beides richtig. Jesus ist bei uns, er hat's versprochen und manchmal kann man das auch ganz deutlich spüren. Ist seine Gegenwart richtig erfahrbar, aber andererseits gibt's dann auch Zeiten, also bei mir zumindest, wo ich überhaupt nichts erfahre von Jesu Gegenwart, wo ich das einfach glauben muss, dass er da ist. Er ist uns nahe, aber so wirklich ganz bei ihm, dass wir ihn sehen und anfassen können, dass wir unmissverständlich miteinander reden können, Das wird erst noch kommen. Und auch der Apostel Paulus hat ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer wieder, wie er krank geheilt, sogar Tote auferweckt. Aber dann schreibt er zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, Trophimus aber ließ ich krank in Milet. Bin sicher, Paulus hat auch für diesen Trophimus gebetet. Aber er musste ihn verlassen und Trophimus war immer noch krank. Ob er später gesund geworden ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist er nicht sofort geheilt worden. Oder an Timotheus schreibt Paulus, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Timotheus war ein überzeugter Christ. Er war ein engagierter Mitarbeiter und doch wird von ihm gesagt, er ist oft krank. Das gibt es. Paulus sucht jetzt nicht nach irgendeiner Erklärung. Er sagt nicht dem Timotheus, hör mal, du glaubst zu wenig, nimm deine Heilung endlich in Anspruch und so. Da ist überhaupt nichts Geistliches, sondern Paulus gibt einen ganz profanen Ratschlag. Trink ein wenig Wein, das tut deinem Magen gut. Das hilft dir. Ein ganz entscheidendes Kapitel ist im Römerbrief Kapitel 8. Das zeigt uns unseren jetzigen Zustand. Lohnt sich vielleicht mal, das etwas gründlicher zu Hause zu lesen. Da heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Ja, das ist unsere Situation. Wir sind gerettet, sagt Paulus, doch auf Hoffnung. Wir wissen, wenn wir den Schritt zu Jesus getan haben, dann sind wir Gottes Kinder. Aber hier heißt es, wir sehnen uns nach der Kindschaft. Wir wissen, wir sind erlöst. Aber es heißt hier, wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Jesus hat uns all das gebracht, was die Erlösung mit sich bringt. Es ist schon vorhanden, aber es ist noch nicht vollständig zum Durchbruch gekommen. Wir haben jetzt als Angeld, als Anzahlung gewissermaßen den Heiligen Geist. Gott ist jetzt schon im Heiligen Geist bei uns, aber wir sehen uns danach, ganz bei Jesus zu sein, ihn so zu sehen, wie er ist. Wir sehen uns danach, frei zu sein von unserem Körper, der immer noch anfällig ist für Schwachheit und Krankheiten. Wir sehen uns danach, frei zu sein von all dem, was uns von Gott wegziehen will, von dem Hang unserer Sünde. Wir wünschen uns, dass die ganze Welt erneuert wird, dass die Luft wieder rein ist, die Natur wieder vollkommen ist, dass es keine Katastrophen mehr gibt. Wir sehen uns danach, dass das gegenseitige Umbringen von Menschen und Tieren aufhört, dass völliger Friede herrscht, dass wir Gottes Herrlichkeit ganz und gar erleben. Das alles steht erst noch vor uns. Es wird dann eintreten, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus zurückkommt und er hat versprochen, dass er das tut, dann wird er alles neu machen. Eigentlich müsste ich hier nochmal auf das Volk Israel eingehen, denn wenn ich die Prophezeiungen im Alten Testament lese, dann bin ich überzeugt davon, dass Israel noch einmal eine ganz große Rolle spielen wird, wenn Gott zurückkommt. Propheten, die haben eine ganze Reihe von Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind, die sich dann erst erfüllen werden, wenn Jesus wieder da ist. Aber wie gesagt, Israel überschlage ich heute, weil es sonst zu lange dauert. Ich werde jetzt noch auf das eingehen, was uns eigentlich erwartet. Die alte Schöpfung wird vergehen. Die Welt, in der Satan seine zerstörerische Macht ausübt, wird es nicht mehr geben. Johannes hat im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung eine Vision. Und er schreibt da, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann beschreibt er, wie es da sein wird. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. kann auch sagen, Gott zeltet, Gott wohnt bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Gottes Reich wird sich durchsetzen gegen alle Widerstände. Und wie das genau sein wird, das wird uns in der Bibel nicht beschrieben, weil ich glaube, wir könnten es gar nicht fassen. Ich stelle mir vor, wenn ich zu so einem eingeborenen Stamm, der irgendwo im Urwald lebt, hingehen müsste und den beschreiben müsste, wie eine moderne Großstadt aussieht, mit Autos und Fernsehen und Handys und alles, was es alles gibt, die würden das nicht kapieren, könnten das auch nicht glauben, weil es über ihre Erfahrungswelt hinausgeht. Und ich denke, so würde es uns gehen, wenn jemand beschreiben wollte, wie es sein wird, wenn die neue Welt da ist. Wir würden es nicht fassen. Menschliche Worte würden gar nicht ausreichen, um das zu erklären. Aber das Schönste wird sein, dass Gott dann bei uns ist. Ganz bei uns. Ohne dass es noch irgendeinen Hauch gibt, der zwischen uns steht. Und allein schon das wird uns so mit Freude erfüllen, dass wir fast platzen vor Glück. Das wird so toll sein, dass alles, was wir jetzt noch an Schwerem durchmachen, überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Dann ist Reich Gottes da. Vollem Ausmaß. Dann sind wir voll und ganz im Himmelreich. Aber ob wir dabei sind, das entscheidet sich nicht nach unserem Tod an der Himmelspforte, sondern das entscheidet sich jetzt schon. Hier, in unserem Leben, vielleicht heute, treffen wir die Entscheidung, ob wir das wollen, ob wir zu Gott gehören wollen, ob wir möchten, dass er unser König ist. Wie sagt es Johannes in seinem Evangelium? Diejenigen, die ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jesus aufnehmen, an ihn glauben. Ich glaube, die meisten, die hier sind, die haben das schon irgendwann mal in ihrem Leben getan. Aber vielleicht sind heute auch Leute da, die diesen Schritt noch nie gemacht haben, die vielleicht so in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, so christlich angehaucht sind, christlich erzogen, aber sich sagen, ja, eigentlich habe ich noch nie wirklich eine Entscheidung getroffen, dass ich Jesus aufnehmen will. Dann kannst du das heute machen. Und wenn es dir eine Hilfe ist, und für viele ist es eine Hilfe, wenn sie jemand dabei haben, wer mit ihm betet, mit dem sie da auch darüber reden können, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Oder vielleicht hast du irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt, er wurde dein König und du hast ihn dann irgendwann doch wieder auf die Seite geschoben, vielleicht, ja, weil du Schwierigkeiten durchgemacht hast und Zweifel bekommen hast oder einfach aus Gleichgültigkeit. Er möchte, darf nach vorne kommen und wir werden dann mit ihm beten.